Und es war halt immer da, dieses Gärtnern. Immer war da, von Pflanzen umgeben zu sein. Merke immer super schnell irgendwie über die Lichtveränderungen, sind Vögel draußen, sind Eichhörnchen. Und diese kurzen Momente, die geben mir so ein Glücksgefühl. Aber Zeit kostet's einfach alles. Aber Augen zu und durch, ich habe eine Aufgabe und dann mache ich das einfach. Aber so, wenn sie dann von einem Beitrag erzählen, was hängen geblieben ist, dann denke ich, wow, dann haben wir doch ziemlich viel richtig gemacht. Und hatte dann ein Burnout und in dieser Krankheitsphase ist mir einfach noch mal ganz klar geworden, wie wichtig für mich das Gärtnern ist, das Gärtnern auf dem Balkon. Für mich ist total wichtig das Wissen und die Anregung dazu, wie wertvoll Wildnis ist.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Grüne muss nach oben, der Podcast mit Blick über den Beetrand. Ich bin Jens und heute spreche ich mit Birgit. Birgit ist die Gründerin und Organisatorin des Bio-Balkon-Kongresses und der Bio-Balkon-Schule. Ich möchte heute von Birgit wissen, warum ein Leben auf dem Land nicht für sie in Frage kommt, wie ein Tisch sie beruflich nochmal angeschubst hat und natürlich, wie der Bio-Balkon-Kongress funktioniert. Hallo Birgit.
Hallo Jens und hallo liebe Zuhörer.
Birgit, wer bist du und was machst du?
Ich bin Balkonbotschafterin, so nenne ich mich seit 2018 ungefähr. Da kam mal so eine Zeitung auf diesen coolen Titel. Ansonsten wohne ich mitten in Berlin im 6. Stock und ich gärtnere schon immer total gerne. Am liebsten im Kübel auf kleinem Raum, Balkon, Terrasse, Fensterbrett.
Und da kannst du uns jetzt mal mit hinnehmen auf deinen Balkon und uns einfach eine kleine Tour mitnehmen und uns zeigen, was man bei dir alles entdecken kann. Vielleicht eher im Juli, August, September, anstatt jetzt im November, Dezember.
Ich gärtnere im 6. Stock und habe 2 Balkons. Die Südseite hat 4 Quadratmeter. Die hieß früher immer Erholungsbalkon, dieser Balkon, weil dort eine große Sitzecke ist mit einem schönen Tisch davor. Früher konnte ich immer noch mal einen Grill auf den Boden stellen. Das geht heutzutage nicht mehr wegen der Töpfe. Und dieser Balkon heißt jetzt auch nicht mehr Erholungsbalkon, sondern der heißt heutzutage Eichhörnchenbalkon, weil seitdem ich in dieser Wohnung bin, seit 2015, springen Eichhörnchen herüber von einer Kastanie, die vorm Balkon steht. Die Äste der Kastanie enden so ungefähr 2 Meter vorm Balkon. Und da die süßen Eichhörnchen 4, 5 Meter im Sprung überbrücken können, schaffen die das ganz easy. Und die kommen halt unglaublich gerne rüber zu mir. Die wissen, dass bei mir Walnüsse und Haselnüsse und geschälte Sonnenblumenkerne liegen. Und dass ich super leckere Pflanzen habe, auf denen man gut klettern kann und die gut schmecken. Und die wissen, dass man bei mir auch sehr gut nisten kann. 5-mal hatte ich schon Junge. Und die wissen, dass man bei mir gut Mittagsschlaf machen kann auf den Pflanzen. Und so ist es halt nur inzwischen ein Eichhörnchenbalkon. Ich habe den nochmal umgestaltet, die Stauden noch ergänzt mit Gehölzen, weil ich dachte, die Gehölze halten die Eichhörnchen noch besser aus. Aber die buddeln und buddeln, die verstecken ja ihre Nüsse, holen ihre Nüsse wieder. Und so ist es halt ein ganz schöner Acker da draußen. Aber einfach total schön. So, und meine Westseite, die hat 5 Quadratmeter, die ist lang gestreckt und ganz schmal. Dort kann ich nur auf einem Trog sitzen, in dem meine Zisterne drin ist für die automatische Bewässerung. Ansonsten wird die Westseite von Vertikalbeeten, die sind da vorherrschend, Vertikalbeete und solche Maurertuppen, die außerhalb der Brüstung stehen, die sind da so schön festgesot mit Spanngurten. Und dieser Westbalkon, den mag ich einfach total gerne. Auch heute noch, weil da eben überwiegend meine Salate stehen. Und dort kommen die Eichhörnchen weniger lang. Aber auch dort, die sind in der Lage, um unsere Wohnung herumzugehen. Und die gehen auch häufiger mal auf die Westseite, buddeln auch dort, fressen auch dort, aber nicht so schlimm wie auf der Südseite. Und neben den Balkons habe ich noch großartige Fensterbänke, weil ich ja nur da die Eichhörnchen 5-mal Junge hatten. Und wenn die draußen nisten, dann geht man einfach weniger raus, nur um mal Wasser und Futter hinzustellen. Und da dachte ich mir, okay, dann fange ich eben an, auf den Fensterbänken zu gärtnern. Und es geht total super. Da habe ich pro Fensterbank 2 zusätzliche Balkonkästen. Macht bei 5 Fensterbänken 10 zusätzliche Kästen. So ein Gartengärtner wird da lächeln. Für einen Balkongärtner ist das eine riesige Erweiterung der Chancen. Und das ist alles total schön. Ich staune, was auch auf den Fensterbrettern los ist, und mag dieses Thema auch nochmal voranbringen, weil viele Leute in der Stadt nicht mal einen Balkon haben, aber Fensterbänke. Und auch da geht wirklich richtig viel.
Genau, deswegen wollen wir ja heute auch viel über das Thema sprechen, und nachher sprechen wir auch nochmal über deine Balkons, Balkone. Aber die meisten Menschen verbinden den Namen Birgit Schattling wahrscheinlich mit dem Bio-Balkon-Kongress. Und erklär doch einmal kurz, was ist der Bio-Balkon-Kongress?
Mache ich, aber viele verbinden mich auch mit Eichhörnchen, was voll spannend ist. Weil die Fotos von denen sind einfach Herzensbrecher. Und die setze ich natürlich auch gezielt ein, um den Leuten Lust zu machen aufs Gärtnern. Ich habe mit diesem Bio-Balkon-Projekt 2017 angefangen. Im März 2017 war mein erster Online-Bio-Balkon-Kongress. Das ist ein kostenloses Format. Da nehme ich Interviews auf und Vorträge und Balkonrundgänge inzwischen. Diese Balkonrundgänge mit Praktikern, die tolle naturnah gestaltete Balkons haben. Auch tolle Balkons, die relativ viel Selbstversorgung machen. Und meine Interviews und Vorträge, die nehme ich mit Wissenschaftlern auf, mit Gärtnermeistern, mit Autoren, Menschen, die mir so über den Weg laufen, bei Kongressen, in den vielen Newslettern, die ich lese, in den Büchern, die ich lese. Und ich versuche immer vorher mit den Menschen auch mal in Kontakt zu kommen, um zu gucken, ob die eben Begeisterung für ihr Thema haben und ihre Begeisterung auch transportieren können. Ich denke einfach, um Menschen für das Gärtnern zu motivieren, die damit reinzuholen, ist einfach Begeisterung das Beste. Dann nutzt jetzt nicht das große Fachwissen, sondern Storys, Geschichten und Begeisterung, was alles möglich sein kann, auch wenn man mitten in der Stadt gärtnert. Und bei diesen Bio-Balkon-Kongressen, die sind kostenfrei, die Beiträge werden 48 Stunden kostenlos ausgestrahlt. Und bei mir ist auch immer die Kommentarfunktion geöffnet, was nochmal ein besonderer Service ist. Meine Zuschauer kommentieren sehr gerne. Die fragen nochmal ganz viel, und viele der Experten und Praktiker schauen dann auch unten auf die Kommentare und gehen dann nochmal drauf ein, sodass es auch teilweise nochmal eine interaktive Komponente hat. Und die Links der Beiträge, die verschicke ich immer mit einem Newsletter. Ich verschicke einen einzelnen Newsletter im Kongresszeitraum. Der ist so ungefähr 10 Tage, wo eben jeden Tag so circa 3 Beiträge ausgestrahlt werden. Und das kommt echt gut an, sodass ich mittlerweile schon den 18. Kongress organisiere. Und das ist eine Nummer, weil ich ja absolut im Nischenthema unterwegs bin, Balkongärtnern bzw. Kübelgärtnern und dann noch ziemlich ökologische Ausrichtung. Dass wir halt nicht bloß Salat anbauen, sondern dass wir auch immer an die Raupen denken, die den Salat auch gerne futtern.
Und ist das ein Portal? Ist das eine Seite? Wie komme ich denn zu den Aufzeichnungen? Und wie muss ich mich anmelden?
Ich habe eine Webseite, bio-balkon.de, und da ist gleich oben im Header ist ein Reiter zum nächsten Bio-Balkon-Kongress. Der Kongress im März hat den Schwerpunkt Heilkraft vom Balkon. Nachdem ich jetzt Artenvielfalt gemacht habe, Tiere, Pflanzen, Gehölze, Wintergemüse, jeder Meter zählt, Selbstversorgung, mache ich jetzt nochmal so schwerpunktmäßig In welchem Umfang und wie sind die Pflanzen, sind das Grün, sind die Tiere gut für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden? Da meldet man sich an, einfach bloß anmelden, dann bestätigt man nochmal die Anmeldung, schon kommt eine nette Rückmail von mir und im Kongresszeitraum dann jeden Tag ein Newsletter. Außerhalb des Kongresses verschicke ich Newsletter so maximal einmal im Monat, weil ich gar nicht so viel Zeit habe, die Leute zuzubomben mit Mails, mit Nachrichten.
Und in welcher Frequenz findet der Kongress dann immer statt? Wenn du sagst, es ist der 18., aber du machst das ja noch nicht seit 18 Jahren, das heißt, es ist ja nicht einmal jährlich?
Gut gerechnet. Mittlerweile, der startet immer traditionell am Frühlingsanfang. Da glaube ich, da sind die Leute am motiviertesten. Außerdem ist das so ein schönes Signal, am Frühlingsanfang ans Gärtnern denken, obwohl wir ja eigentlich im November auch schon ans Gärtnern denken, an den Frühling. So ist es ja häufig, wenn es zu grau ist. Und dann mache ich immer noch mal ein im September, um an die Aussaaten vom Wintergemüse zu denken oder daran zu denken, sich Jungpflanzen zu besorgen und auch noch mal Schwerpunkt Gehölze pflanzen, weil Herbst traditionell immer noch beste Pflanzzeit ist, obwohl wir natürlich ganzjährig pflanzen können.
Und jetzt verstehe ich, dass wenn da jemand mitmacht, also ein Speaker oder ein Redner, wie man ihn noch nennen möchte, einen Vortragenden, mit dem nimmst du zusammen den Vortrag auf und stellst ihn dann zur Verfügung. Aber da hängt ja noch viel mehr dran an diesem ganzen Kongress. Das geht ja über viele Tage und es gibt viele Aufzeichnungen zum einen. Das heißt, im Vorfeld passiert ja schon viel. Und wie muss man sich das drumherum noch vorstellen? Also was hast du noch für Aufgaben? Was muss da alles organisiert werden, damit das alles funktioniert? Und also musst du immer auf die Vortragenden zugehen oder ist es mittlerweile auch so, dass die auf dich zukommen und sagen, Mensch, kann ich bei dir nicht einen Slot haben?
Meistens gehe ich auf die Leute drauf zu. Viele lerne ich auch immer neu kennen, weil ich heutzutage total viel auf Tagungen, Kongresse und Fachsymposien gehe, weil ich das Thema immer spannender und spannender finde und es einfach immer wichtiger wird, dass wir in den Städten mehr Grün schaffen und dass sich das Grün auch hält, dass es nicht nur gepflanzt wird, sondern auch besteht, dass es klimatauglich ist. Und ich habe einige Lieblingsthemen, die ich immer wieder besetze. Dazu gehört der Vertikalanbau. Das ist für mich fast essentiell auf dem Balkon. Wenn ich viel ernten will, dann sollten die Pflanzgefäße auch effektiv sein. Wir brauchen gutes Substrat. Und ich bin halt Fan vom Vertikalanbau. Und ich halte sehr viel von der Wurmkompostierung. Die Menschen mit Garten haben einen Kompost im Garten. Wir in der Stadt haben häufiger, wenn wir keine Bedenken haben gegen Kompostwürmer, haben wir häufiger eine Wurmkiste oder ein Wurmcafé. Jedenfalls eine Möglichkeit, um in der Wohnung oder im Keller oder im Flur zu kompostieren, sodass aus unseren eigenen Bioabfällen eine super fruchtbare Erde besteht, mit denen wir halt neue Pflanzen ziehen können, beziehungsweise mit der wir immer wieder unsere alte Kübelerde aufpeppen können, sodass wir uns auch im Kübel eine Dauererde schaffen, die nährstoffreich ist für die Pflanzen, die es nährstoffreich brauchen und eben eine lebendige Erde, indem wir durch den Wurmhumus bzw. Komposttee, den wir aus dem Wurmhumus machen können, ist eben super preiswert, die Variante, und düngt immer wieder. Und immer wieder wird das Bodenleben aufgepeppt, sodass unsere Pflanzen gesünder und robuster wachsen. Dieses Thema ist für mich total wichtig. Ja, und auch zum Beispiel die Datenbank Natura.db, weil wir dort total leicht sichtbar ganz viele Daten zu Pflanzen abrufen können und auch den ökologischen Wert von Pflanzen super deutlich ablesen können. Und wenn man so ein bisschen vor Kaufentscheidungen oder wenn man irgendwo bei Freunden im Garten ist und Pflanzen angeboten bekommt, wenn man da mal schnell auf der App Natura.db guckt, taugt die jetzt was für Tiere? Will ich die wirklich haben oder lieber nicht? Dann habe ich den Thomas Puhlmann von dieser Datenbank auch super gerne im Gespräch, um halt Neuzugänge zum Kongress und auch Leute, die schon länger dabei sind, immer wieder in diese Richtung zu bringen. Bevor ihr euch Pflanzen anguckt, schaut, ob die wertvoll sind oder wollt ihr nicht lieber eine andere Pflanze aussuchen.
Genau, jetzt bist du fachlich so ein bisschen eingestiegen, aber ich wollte ja so ein bisschen in die Richtung, wie organisiert man den Kongress, also wie administriert man den, also was gibt es da zu machen?
Das ist ganz viel Arbeit. Ja, es ist viel Arbeit, sich die Referenten rauszusuchen, die Referenten anzuschreiben. Es wartet heutzutage keiner darauf, dass er die Chance bekommt, einen Beitrag aufzunehmen. Es ist halt immer eine Stunde, es ist Schriftverkehr. Bei mir eben habe ich es gerne, dass die Leute dann nochmal auf die Fragen unter den Vorträgen oder Interviews raufgucken, einfach damit es interaktiver wird und die Teilnehmer wirklich auch nochmal Nutzen haben. Dieses Aufnehmen ist nicht so einfach. Es gibt ja Kollegen, die machen immer lange Vorgespräche, um sich dann schon richtig auf den Vortragenden einzustimmen. Man muss sich halt Fragen überlegen, beziehungsweise die genaue Richtung des Beitrages, in welche Einengung das gehen soll, was ich genau hören will. Dann gehört hinterher dazu halt eine Videobearbeitung, Schnittbearbeitung, Tonbearbeitung, wenn es nicht gut genug ist. Das muss dann alles aufgebaut werden. Die Webseite, wo sich die Leute anmelden können, die einzelnen Sprecherseiten. Und der Sprecher hat immer eine allgemeine Sprecherseite. Dann gibt es immer noch eine Live-Sprecherseite für die Ausstrahlung in dem 48-Stunden-Zeitraum. Dann gibt es immer noch mal einen Mitgliederbereich, wo auch jeder Sprecher eine einzelne Seite hat. Das Format der Kongresse ist kostenfrei, aber wer eben Fan ist vom Bio-Balkon-Kongress oder wer sich daran stört, dass er nur 48 Stunden Zeit hat und eben das in diesen 48 Stunden nicht schafft oder wer gerade in Urlaub ist, die können sich alle Beiträge als sogenanntes Kongresspaket kaufen. Und dafür werden alle Beiträge im Mitgliederbereich verlinkt, im exklusiven Bio-Balkon-Mitgliederbereich, der auch wieder sehr schön gestaltet ist. Und dort können sich das die Leute abrufen. Es hilft mir, dass ich eine gewisse Routine dabei habe. Routine meine ich überhaupt nicht negativ, sondern Routine heißt einfach, wenn man das jetzt schon 17 Mal gemacht hat, geht es vielleicht etwas schneller. Es hilft vor allen Dingen, leichter mit Schwierigkeiten umzugehen, weil es gibt einfach immer Schwierigkeiten. Ich weiß, dass es immer eine Lösung gibt, aber Zeit kostet es einfach alles. Aber Augen zu und durch, ich habe eine Aufgabe und dann mache ich das einfach. Und mir persönlich macht dieses Kongressveranstalten super viel Spaß, weil ich eben mit tollen Leuten in Kontakt komme. Und weil ich merke, dass bei den Zuschauern sehr häufig was hängen bleibt. Das ist so, wenn ich irgendwo auf eine Messe gehe oder auf den Markt oder irgendeine grüne Veranstaltung. Irgendjemand kennt mich heutzutage immer. Und das ist so, die kommen dann so freudig lächelnd an. Und dann merke ich wieder, oh, die kennen mich. Ich kenne sie aber nicht, weil ich halt total viele Leute im Newsletter-Verteiler habe. Und dann erzählen sie teilweise von einem Beitrag, den sie geguckt haben. So alle 30 gucken die wenigsten. Es ist eine Vielfalt und es sind viele Beiträge. Aber so, wenn sie dann von einem Beitrag erzählen, was hängen geblieben ist, dann denke ich, wow, dann haben wir doch ziemlich viel richtig gemacht. Wenn wir irgendjemand in eine bestimmte Richtung positiv beeinflusst haben, wenn er was gelernt hat und wenn er das nach einem längeren Zeitraum sich erinnert und wiedergeben kann, so wie ich mich dann später an den Beitrag mit dir erinnern werde, das ist doch wirklich super gut.
Auf jeden Fall. Kannst du Zahlen nennen, also wie viele Menschen sich zum Beispiel zu dem Kongress anmelden?
Ich habe keinen Unterschied. Ich habe einen allgemeinen Bio-Balkon-Newsletter und der bekommt den normalen monatlichen Newsletter und der bekommt den Newsletter, den täglichen im Kongresszeitraum. Es ist immer so, dass sich zum Kongress dann mehr Leute anmelden und die melden sich aber zum Teil hinterher auch wieder ab, weil das für sie dann erstmal reicht. Es ist auch eine Flut an Beiträgen, muss man auch sagen, wer hat so viel Zeit? Mein Newsletter geht an 30.000 Leute. Das ist eine hohe Zahl, die mit sehr viel Fleiß und Disziplin und Energie erarbeitet ist. Und ich freue mich über jeden, der dabei ist. Und ich verstehe aber auch, wenn man sich wieder abmeldet, man kann sich dann jederzeit beim neuen Kongress einfach wieder anmelden und Beiträge anschauen. Ich freue mich noch über die hohe Öffnungsrate von meinen Newslettern. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass die sehr gut geöffnet werden. Das ist aber so. Aber es ist einfach immer eine Fluktuation drin, weil wer hat heutzutage so viel Zeit und Lust, viel elektronische Post zu bekommen, ist einfach so.
Mhm. Und bei den Beiträgen ist es ja auch einfach so, dass natürlich die Interessensgebiete nicht unbedingt immer alle getroffen werden, sondern dass man sich für bestimmte Themen interessiert und für die anderen eher weniger.
Rosinen rauspicken,
ja.
Genau.
Was hat sich seit dem Beginn des Kongresses, also seitdem du das machst, was hat sich da verändert? Du hast mir im Vorgespräch auch so das Stichwort gegeben, Gespräche aus dem Moment heraus, dass die dazu gekommen sind. Was meinst du damit und was hat sich, was, wie hat sich für dich der Kongress noch verändert in den Jahren?
Deine Notiz stimmt. Früher war es so, oder Online-Kongresse an sich sind meist in Interviewform. Das ist ein Gespräch aus dem Moment heraus. Manche Kongressveranstalter denken sich vorher richtig Fragen aus, so wie du jetzt so super vorbereitet bist. Manche machen aber wirklich ein Gespräch aus dem Moment heraus, was so aus einem selber herausquillt und was dann der andere dazu sagt. Und dann interagiert man. Bei mir hat sich geändert, dass ich heutzutage lieber Vorträge aufnehme beziehungsweise Gespräche zu Fotos. Ich bin der Meinung, wenn wir Leute animieren wollen, dass die mehr heimische Pflanzen in der Region, heimische Pflanzen verwenden, weil die das Optimum sind für die Tierwelt, weil die robuster sind und pflegeleichter, weil die häufig Stauden sind. Und wenn ich Leute animieren möchte, ihr Mikroklima auf dem Balkon zu beeinflussen durch Rankpflanzen, durch Kletterpflanzen, durch Gehölze, dann ist es total sinnvoll und notwendig, dass die Leute diese Pflanzen auch sehen. Die Artenkenntnis bei Pflanzen oder bei Tieren ist einfach nicht hoch. Und wenn Leute, die eben vorrangig vielleicht Geranien hatten oder Petunien oder Pflanzen, die es eben so im Baumarkt oder Blumenladen gibt, wenn man die ein bisschen in eine andere Richtung will, mehr pflegeleichter, mehr tierfreundlicher, dann sollten die unbedingt die Schönheit der anderen Pflanzen auch sehen und halt auch Gestaltungsmöglichkeiten, Pflanzengruppen, Arrangements mit diesen Pflanzen, damit sie einfach Lust drauf bekommen. Und das lässt sich einfach über Fotos besser transportieren und deswegen mache ich heutzutage viel lieber Vorträge als reine Interviews. Das hat sich geändert. Dann habe ich eine ganze Zeit lang Frage-Antwort-Runden gemacht, dass halt Kongressteilnehmer regelmäßig die Chance hatten, mit den Experten ins Gespräch zu gehen, Fragen zu stellen. Und die Experten haben dann darauf geantwortet. Das war ein sehr schönes Format. Als ich damit angefangen habe, war das noch gar nicht üblich in der Online-Kongressszene. Mittlerweile machen das viele, weil es einfach interaktiver ist. Ich mache es im Moment weniger, weil das nochmal etwas anstrengender ist. Aber ich glaube, ich bekomme da langsam auch wieder Lust drauf. Aber bei mir war es halt so, dass ich zwischendurch noch echt lange meine Eltern mitgepflegt habe, das Ganze organisiert habe und irgendwann fehlte mir dann doch mal etwas die Kraft für diese Live-Situation. Aber jetzt habe ich einfach wieder Kraft, denke ich.
Und wenn du jetzt mal selbst reflektierst und denkst mal darüber nach, wie Birgit vor 10 Jahren auf dem Balkon stand und Birgit heute auf dem Balkon steht, wie hat sich durch den Kongress dein eigenes Gärtnern verändert? Denn du vermittelst ja nicht nur Wissen, sondern du partizipierst ja selbst auch irgendwo davon, von dem, was vermittelt wird.
Für mich ist total wichtig, das Wissen und die Anregung dazu, wie wertvoll Wildnis ist. Wildnis für unsere Natur, also Wildnis einladen, auch auf dem Balkon, auch aufs Fensterbrett, auf die Kübel, dass Wildnis halt Sachen, wo wir gar nicht eingreifen, dass das besonders wertvoll ist für unsere Tierwelt, dass das für uns bedeutet, da wir weniger eingreifen, wir stellen bloß die Grundlagen zur Verfügung, Kübel mit Substrat. Wenn der Balkon kein Dach oben drüber hat, reicht der normale Regen und es wird etwas passieren. Das hat mich sehr beeinflusst. Beiträge dazu beispielsweise mit Sigrid Tinz, Beiträge mit Michael Altmoos, beide hervorragende Artenschützer. Und wir tun damit mehr für die Biodiversität in unserem Umfeld. Und für uns ist das wesentlich weniger Arbeit. Und diese Kombination, die hat mich sehr beeinflusst. Einfach, weil ich weniger Zeit habe und weil natürlich auch ich so aufgewachsen bin, dass Ordnung muss sein. Dieses Wort Ordnung, natürlich auch auf dem Balkon, da muss man alles runterschneiden. Anfangs halt noch, da muss man die Erde auskippen, muss im Frühjahr neue Erde kaufen, hochtragen und wieder alles zurecht machen und neu pflanzen. Und heutzutage habe ich halt fast nur noch Stauden und Gehölze bei mir und halt meine Salatpflanzen. Und dieses Wildnis zulassen, das hat mich sehr beeinflusst, auch in die Richtung, dass ich mich dadurch freier fühle, unabhängiger und dadurch, dass ich mehr Wildpflanzen habe, die jetzt viel wertvoller für unsere Tiere sind, aber auch dadurch, dass ich den Fachberater gemacht habe, Fachberater für Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen, hochschulzertifiziert, das beschert mir nochmal ein ganz neues Gefühl der Fülle, was ich vorher so nicht kannte, dass wir umgeben sind von Pflanzen, von denen wir sehr viele essen können in den verschiedensten Zubereitungsformen. Dieses Wissen, dass diese Pflanzen nicht nur tierfreundlich sind, sondern eben auch robust und dass die eine viel bessere Vitalstoffdichte haben als ein Kopfsalat oder ein Romanersalat oder ein Eisbergsalat, die jetzt alle gut zum Transportieren und Lagerfähigkeit haben. Aber eben die sind für unsere Ernährung sind die wertvoll, weil die mehr Inhaltsstoffe haben, die für unsere Gesundheit gut sind und die wachsen im Regelfall auch einfacher und sind eben sowas wie eine Brennnessel oder Löwenzahn, das zählt ja damit rein, oder der geliebte Giersch, dass die eben viel besser für uns sind, dass das Stauden sind und dass wir von denen eben mehrere Jahre leben können und die einfach immer wieder nachwachsen. Und wir nur dafür sorgen müssen, dass die nährstoffreiche Substrat haben, was wir eben hinbekommen durch den Wurmhumus aus unserer Wurmkiste.
Aus dieser ganzen Geschichte des Bio-Balkon-Kongresses, bist du daraus auch gewachsen, persönlich?
Also sagen wir jetzt mal, dass ich dadurch zum Experten gekommen bin. So ein Online-Kongress bringt einem Aufmerksamkeit, nicht bloß bei den normalen Bürgern, sage ich jetzt mal, sondern auch bei Verlagen, also Buchverlagen, Zeitungen. Ich habe halt viel mehr für Zeitungen schreiben dürfen. Ich habe 2 Buchaufträge bekommen bei Gräfe und Unser und beim Ulmer Verlag, was ohne die Kongresse nicht passiert wäre. Ich weiß jetzt, wie zeitaufwendig das ist, Bücher zu schreiben, in was für ein Korsett man da reinkommt, wo ich doch so äußerst freiheitsliebend bin. Und durch diese Kongresse habe ich erst nochmal so richtig erkannt, wie freiheitsliebend ich bin. Also da spielt jetzt so auch ganz doll eine Persönlichkeitsentwicklung mit rein, wenn man Online-Kongresse veranstaltet, weil das halt bedeutet, dass man sein Gesicht, seinen Namen, seine Energie, seine Durchhaltekraft ganz diesem Projekt widmet, was ich vorher nie gedacht hätte, dass ich dafür gemacht bin, weil ich einfach ein sehr ruhiger, introvertierter, zurückhaltender Mensch bin, der jetzt nur zu diesem Thema sich äußert. Ansonsten bin ich immer noch sehr zurückhaltend.
Bevor du den Bio-Balkon-Kongress ins Leben gerufen hast, muss es ja einen Auslöser dafür gegeben haben. Also es muss ja irgendwo den Punkt gegeben haben, dass du das beginnst. Jetzt weiß ich ja schon, dass das kein schöner war. Magst du darüber kurz berichten, warum, also wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass, und was du vorher gemacht hast?
Ich war vorher in der öffentlichen Verwaltung und hatte halt über Jahrzehnte, kann ich schon sagen, immer so gesundheitliche Beeinträchtigungen und hatte dann ein Burnout. Und in dieser Krankheitsphase ist mir einfach nochmal ganz klar geworden, wie wichtig für mich das Gärtnern ist, das Gärtnern auf dem Balkon, wie hilfreich für mich dieses Gärtnern ist, weil das einfach einem Ruhe im Kopf bringt, weil das meditativ ist, weil das sinnvoll ist. Man hat Blumen, man kann was ernten und das Heim halt dieses Gärtnern, auch wenn es nur auf dem Balkon ist, bringt einem Kontakt mit der Natur. Und ich bin schon immer total naturliebend gewesen und habe das immer so in Urlauben ausgelebt. Ich war Fernwanderin, richtig lange Touren mit Rucksack auf dem Rücken. Und in dieser Krankheitsphase habe ich einfach nochmal gemerkt, dass mir der Balkon total die Natur gibt, ohne dass ich jetzt in den Park gehe oder in den Wald fahre zum Waldbaden. Ohne Urlaub, das ist einfach so, wenn man in so einer Burnout-Phase ist, ist ja alles total schwarz und grau und die Kraft fehlt. Aber das Gärtnern hat mir da tierisch geholfen. Und dann ist mir da jemand im Internet über den Weg gelaufen, der halt Online-Business unterrichtet hat unter dem Motto »Tu, was du liebst«. Und dieses Tu, was du liebst, hat mich total angetriggert. Es gibt ja zum Glück immer im Leben Sachen, die einen antriggern und die einen dann so wie Krankheiten in eine bestimmte Richtung schubsen, bis man es dann einfach mal kapiert, dass man zum Beispiel auch den falschen Beruf gewählt hat. Ja, und dieses Tu, was du liebst, da habe ich einfach mich angemeldet für so eine Online-Gruppe und habe mich dann auch ganz schnell in eine Mastermind Gruppe angemeldet mit dem Ziel, Online-Kongresse zu organisieren. Und für mich war spannenderweise sonnenklar, dass es da ums Gärtnern auf dem Balkon ging, obwohl das eben total nischig ist. Aber für mich war klar, das ist meins und es ist auch meins. Und es wird immer noch mehr meins. Und ich merke immer mehr, je tiefer man in ein Thema einsteigt, merkt man ja häufig, wie wenig man weiß. Es gibt da immer noch super viel zu entdecken und da freue ich mich einfach drauf. Und Ursprung, dass ich halt immer gegärtnert habe und so naturliebend bin, ist einfach mein Elternhaus. Ich bin südlich von Berlin aufgewachsen, in der DDR, in Kleinmachnow. Und mein Papa ist Gartenbauingenieur. Wir hatten einen großen Garten. Mein Papa hat da immer umgestaltet, weil er halt Gestalter auch ist. Der hat immer wieder neue Pflanzen mit nach Hause gebracht. Und ich kannte alle Pflanzen, alle Gehölze des Gartens, kannte ich mit deutschen Namen, mit lateinischen Namen. Das war einfach normal. Und für mich war das großartig, im Garten mitzuhelfen. Meine Mutter hat halt den großen Gemüsegarten bearbeitet. Und für mich war vollkommen, ja, das gehörte einfach dazu, dass ich als Tochter des Hauses mitgemacht habe. Meine lieben Brüder durften anderen Hobbys frönen. Ich durfte gerne Hausarbeiten machen und Gartenarbeiten. Und ich hatte immer ein eigenes Beet, was mir total wichtig war, ein eigenes Beet zu haben, eigene Pflanzen. Und es war halt immer da, dieses Gärtnern. Immer war da, von Pflanzen umgeben zu sein. Wir hatten Wald auf der anderen Straßenseite. Ich bin halt schon gefühlt frei aufgewachsen, immer in Kontakt mit der Natur. Und für mich war sonnenklar, dass ich was mit Pflanzen mache. Und da ich in der Schule recht gut war, hätte ich halt Abitur machen können. Und das durfte ich aber dann nicht, weil es halt DDR war. Und mein älterer Bruder war auf der erweiterten Oberschule und hat Abitur gemacht. Und ich durfte nicht als Zweitgeborene. Und dann bin ich umgeswitcht auf eine Berufsausbildung mit Abitur. Die Chance gab's. Und dann hatte ich eine Zusage als Obstgärtner in dem riesigen Obstanbaugebiet Werder, westlich von Potsdam. Und dort bin ich aber nicht durch die Gesundheits- Prüfung gekommen, weil ich einen Rundrücken hatte und habe, der mir aber keine Probleme bereitet. Aber damals die Ärztin war halt der Meinung, ich kann damit keine Apfelkisten schleppen oder Birnenkisten. Und dann musste ich total kurzfristig meine Berufsentscheidung überdenken. Und da bin ich halt von Biologie studieren, was nicht geklappt hat, zu Obstschulgärtner, bin ich dann ins Büro gegangen und habe einen Wirtschaftskaufmann gelernt. Auch was Schönes. Und so war ich halt in der Büroschiene drinne und habe das jetzt auch nicht angezweifelt. Aber irgendwann habe ich dann verstanden, nein, das ist nicht das Richtige. Und dann bin ich halt mit über 50 habe ich dann nochmal den Switch gemacht. Und das ist jetzt das Richtige und das gefällt mir total gut.
Schlummerte aber in dir drin immer so ein bisschen dieses hätte ich mal oder ich hätte doch während deiner Wirtschaftskauffrau-Zeit?
Nee, ich habe das nie so richtig angezweifelt. Das ist total spannend. Vielleicht, weil die Zeiten auch anders waren. Ich glaube, dass man heutzutage solche Berufsentscheidungen viel mehr überdenkt, als es zu DDR-Zeiten üblich war. In der DDR waren wir echt stringent, also so formuliere ich das. Wir hatten eingeschränkte Möglichkeiten, aber wir haben es dann einfach immer gemacht und wir haben auch durchgehalten. Also ich denke, das habe ich früher auch schon immer gelernt, dieses durchzuhalten und immer weiterzumachen. Und nein, ich habe das ehrlich gesagt nicht angezweifelt.
Aber dann ist es ja für die Psyche eigentlich auch gut, weil man nicht das Gefühl hat, man hat jahrelang oder jahrzehntelang vielleicht sein irgendwo was weggeworfen oder nicht durchgezogen.
Ja, aber es hat sich halt körperlich gezeigt, sage ich im Nachhinein. Denn jetzt geht es mir einfach super.
Wenn wir wieder im Jetzt bleiben oder sind oder wieder hinkommen und uns den Kongress anschauen. Der hat sich etabliert, der läuft, der macht immer noch wahnsinnig viel Arbeit. Und irgendwann dachte Birgit aber, sie muss sich irgendwo mal Flächen suchen. Und dann gab es da noch eine Geschichte mit dem Tisch. Erzähl uns doch mal die Geschichte vom Tisch und was damit zusammenhängt.
Ja, das ist eine super schöne Entwicklung letztendlich. Grundlage war aber, dass halt meine Eltern sind pflegebedürftig geworden und da habe ich 8 Jahre mich gekümmert, dass sie halt weiterhin zu Hause in ihrem Haus mit Garten wohnen bleiben konnten, weil sie das einfach wollten. Die wollten nicht ins Pflegeheim gehen, was ich ja vollkommen verstehe. Und dann habe ich es halt organisiert, dass da fast jede Woche, jeden Monat neue Pfleger kamen, die sich halt gekümmert haben. Aber wir haben es geschafft. Und als dann meine Mama auch noch verstorben ist, haben wir drei Geschwister überlegt, was machen wir mit dem schönen Haus. Und ich bin die Einzige, die gesagt hat, ich möchte da später hin zurückgehen. Aber eben, ich wollte jetzt noch nicht zurückgehen, obwohl es stadtnah ist. Es ist eben südlich von Berlin, an Berlin-Zehlendorf angrenzend. Aber ich denke, wenn ich jetzt so mein Bio-Balkon-Kongress oder überhaupt Bio-Balkon-Projekt von einem Haus mit Garten ausgemacht hätte, wäre das nicht mehr so glaubwürdig gewesen. Und mir macht dieses Gärtnern auf engem Raum einfach total Spaß. Ich mag meine Wohnung hier mit den Eichhörnchen. Und dann haben wir nach langem Hin und Her überlegt, dass wir jetzt das Haus behalten und dass wir das zeitvermieten, obwohl es ein altes Haus ist. Und wir haben dann total nette Mieter gefunden, die aber halt wollten, dass das Haus komplett leergeräumt wird. Und dann, als es um unseren Familientisch geht, das ist so ein altes Erbstück von meinem Opa, der ist über 120 Jahre alt, hat gedrechselte Beine. Da haben wir 5 Familienmitglieder plus unsere Oma, als sie noch da war, super gut drumherum gepasst. Aber auch unsere Feiern konnten wir daran feiern, weil man da so Platten einlegen konnte und dann konnte man den Tisch vergrößern, dass da 20 Leute rangepasst haben. Und meine Brüder wollten diesen Tisch weggeben und da habe ich gedacht, nein, das geht doch gar nicht. Das ist unser Familientisch, vor allen Dingen, weil ja für mich klar ist, dass ich später in dieses Haus wieder zurückgehen möchte, um mich dann dort aufs alten Teil zu setzen. Und dann dachte ich, diesen Tisch müssen wir jetzt aufheben, aber wo stellen wir den dann unter? Und weil ich ja manchmal anders verdrahtet bin im Gehirn als andere, dachte ich, der ist ja jetzt ideal, um daran Schulungen zu machen. Und ja, dieser Gedanke hat mir gefallen. Dann dachte ich, ich kann ja mit den Sachen vom Haus mir einen Raum suchen, wo ich dann eine Balkonschule aufmache. Und dann habe ich ein halbes Jahr intensiv gesucht. Vielleicht war es auch noch länger. Und ich wollte eine Kooperation mit einer Firma eingehen, die mir halt kostenfreien Raum zur Verfügung stellt, wo ich dann diesen Tisch und die anderen Möbel vom Elternhaus reinstelle und eben dort eine Balkonschule einrichte, um dann Betriebsmitglieder und andere Menschen zu schulen. Und die Firma hätte den Vorteil gehabt, Nachhaltigkeitspunkte mit mir erfüllen zu können, etwas intensiver als über eine Insektennisthilfe, die aufzustellen oder eine Blumenwiese auszusehen. Hat aber nicht geklappt. Und dann habe ich einen Tipp bekommen aus der Biobalkonbewegung. Da ist eine Frau beim Fahrradausflug auf dieses Gelände von Atelier Gardens gefahren. Das ist ein historisches Filmgelände. Früher war es Universalfilm, dann Bufa-Film. Die haben dort seit 1913 Filme gemacht. Erst Stummfilme, dann Tonfilme, dann noch die ganzen ZDF-Shows mit Dieter Thomas Heck. Also das ist wirklich ein super cooles Gelände, was so einen kreativen Geist hat, heutzutage aufgebaut ist als Campus mit Wandelorganisation. Und ich fühle mich auch als Wandelorganisation. Und dann bin ich halt im Dezember vor genau einem Jahr dorthin und habe diese Freifläche gesehen, den Teich, das Baumhaus. Und da dachte ich, was ist denn das für ein geniales Gelände, wenn das an einem grauen Dezembertag gut strukturiert aussieht, wo die Pflanzen interessant aussieht, wo so viel fürs Auge vorhanden ist, so viel zu entdecken ist und dann diese Historie. Und dann dachte ich, ja, da will ich jetzt hin. Und dann habe ich mir den schönsten Raum ausgesucht, der einen Blick auf die Freifläche hat. Dieser Raum hat dann einen Blick auf die Klimaterrasse, die ich aufgebaut habe. Und mein Raum hat einen Blick auf meinen Balkon, den ich draußen aufgebaut habe. Und in diesen Raum sind halt die ganzen Möbel meines Elternhauses gekommen, die guten DDR-Hellerraummöbel. Wer aus der DDR kommt, der kennt die. Oder wer der oder diejenigen, die so auf so kultiges 60er-Jahre-Design stehen, die werden heutzutage aufgemöbelt und teuer verkauft. Und jedenfalls der Familientisch ist dort rein, die Gartenbibliothek meines Vaters, die guten Teppiche, die gute Lampe und mein Seminarraum hat den Charakter eines Wohnzimmers mit einer Werkstatt und die Leute fühlen sich wohl. Die merken, dass in dem Raum eine besondere Atmosphäre ist, dass dieser ganze Campus eine besondere Atmosphäre hat und ich fühle mich da total wohl und freue mich, obwohl das nochmal total viel Arbeit ist, weil ja das andere Online-Geschäft mit Kongress, mit Social Media, mit Webseite pflegen und mit den vielen E-Mails total weiterläuft, bringt es mich einfach menschlich nochmal weiter, halt nicht mehr nur auf dem Sofa sitzen zu agieren für mein Thema und alleine zu gärtnern, sondern halt jetzt unter Beaufsichtigung von ganz vielen Besuchern dort auf dem Gelände, weil dort ganz viele Events stattfinden. Man kann diese ganzen Filmhallen anmieten. Bringt mich das nochmal viel weiter, mit Menschen persönlich in der Erde zu buddeln und mit Menschen persönlich diese Kübel auf dem Balkon und die Klimaterrasse zu pflegen und wie zu sehen, wie schnell man wirklich begrünen kann, weil ich vor einem halben Jahr erst am 9. Mai habe ich diese Klimaterrasse aufgebaut. Das sind Vertikalbeete mit einer Pergola oben drüber, die essbar berankt ist, die eben lebendigen Schatten bringt für überhitzte Dach- und Erdgeschosse und wo man eben durch den Vertikalanbau in Vertikalbeeten mit durchgehenden Erdkörper super gut Salate, Kräuter, Erdbeeren, aber auch Himbeeren, Äpfel, alles anbauen kann. Und wir sind jetzt so voll im Fieber, dass wir eben im Jahreskurs dauernd Salate aussehen. Stecklinge lasse ich die lieben Teilnehmer dauernd machen, weil das so eine einfache Variante ist, Jungpflanzen zu bekommen. Und jetzt haben wir Unmengen von Kühl- und Kaltkeimern ausgesät, damit wir nächstes Jahr unsere Wildpflanzen für den Balkon haben und für die Teilnehmer vom Jahreskurs, dass einfach relativ preiswert ganz viele Wildpflanzen noch auf Berliner Balkons Einzug halten können.
Und ich glaube, da musst du noch ein bisschen drauf eingehen. Und zwar zum einen, was macht man in der Balkonschule an sich? Du hast gesagt, das ist ja auch ein kreativer Raum. Also was macht man da an Kreativem? Weil wenn du sagst, man pflanzt zum Beispiel vertikal an, also Salate und so weiter, dann hört sich das so ein bisschen nach Frontalunterricht an mit einem praktischen Eigenanteil. Aber du sagst, das ist ein kreativer Raum. Und das andere ist, was bedeutet Jahreskurs? Also das heißt, die Menschen, die jetzt gesät haben, also Kräuter gesät haben oder Kaltkeimer gesät haben, nicht Kräuter, Kaltkeimer, die sehen dann auch irgendwann später noch, was sie getan haben?
Ja, das Spannende ist, dass ich eben drei Varianten dort habe, wo ich mit Menschen gärtnern kann. Zum einen im Seminarraum, am langen Familientisch, wo eben 20 Leute Platz haben. Dort arbeiten wir bei schlechtem Wetter, dass wir eben dann dort am Familientisch aussehen oder Microgreens machen. Und dort in diesem Raum habe ich auch eine Leinwand für Vorträge beziehungsweise 4 Runden, wo ich eben Bilder zeigen kann, wo wir zu den Bildern sprechen. Und dort ist eine Variante. Und dann gärtnern wir eben direkt in der Klimaterrasse, indem wir die Vertikalbeete bepflanzen. Und dann haben wir eben als dritte Chance noch diesen aufgebauten Balkon. Das ist jetzt im Erdgeschoss, das ist ebenerdig, liegt aber direkt vor meinem Seminarraum. Wenn man im Raum drinne ist, kann man darauf gucken, auf die bepflanzten Kübel. Und je nachdem, was für ein Wetter draußen ist, wo die Sonne gerade ist, wie immer so im Garten und auf dem Balkon gucken wir ja auf das Wetter. Und mal ist eben zarte Sonne auf dem Balkon, mal ist zarte Sonne in der Klimaterrasse, dann gehen wir dorthin. Aber ist es Hochsommer, dann suchen wir uns eben einen Schattenplatz, den ich nahe an der Wand vom Haus habe auf dem Balkon. Ich finde es total schön, dass wir super flexibel dort sein können und immer so, was gerade ansteht, was für ein Wetter ist, was die Leute auch für Lust haben, was wir für Themen angehen können. Und ich biete dort Workshops an für Privatleute, allgemeine Anfängerkurse, aber auch spezielle Themen dann wie gärtnern wir insektenfreundlich? Wie machen wir eine Blühfolge? Wie schaffen wir das? Welche Perma-Veggies gibt es, die besonders kübeltauglich sind? Das sind so Einzelworkshops. Dann lade ich Teams zu mir ein, dass halt Gruppen zu mir kommen, die außerhalb ihrer Arbeit zusammen sind, an so einem Kreativstandort, wie dieser Filmstandort einfach ist, ist eine besondere Atmosphäre, das merken die Leute. Dann mein Seminarraum hat eine besondere Atmosphäre. Diese Klimaterrasse macht was mit Leuten, also Leute, die gerne gärtnern, die sehen sofort, was das für ein Schatz ist, was dieser Anbau über 7 Etagen plus Pergola oben drüber für eine Chance ist. Und die Teams können sich halt die Richtung aussuchen, was sie jetzt machen möchten. Möchten sie eben einen Klimakübel anlegen oder einen Teich? Wollen sie nur mal festigen, wie man Gemüse aussieht oder auch nicht festigen, weil sie noch nie Radieschen ausgesät haben? Mit denen will ich aber auch gerne Fotos angucken, weil es mir wichtig ist. Wir haben ja, die meisten haben ein bestimmtes Bild vom Balkon vor Augen. Geranien. Nochmal Geranien, 3 Kräutertöpfe und eine Tomate oder 2 Tomaten. Das ist die Vorstellung. Die Wirklichkeit ist, dass die meisten leer sind. Oder Wäscheständer, Satellitenschüssel und Bierkasten. Das ist der Standard. Und was ich ja vorhin schon gesagt habe, die Menschen brauchen Bilder von den Pflanzen und von den Tieren, die sich einstellen können. Die müssen aber eben auch sehen, wie man einen Balkon üppig begrünen kann. Und das kann ich nur über Bilder vermitteln. Und da ich ja viele Leute in der Bio-Balkon-Bewegung inspiriert habe, hervorragendes Bildmaterial habe und das auch verwenden darf, zeige ich eben doch super gerne Fotos, damit einfach bei den Zuschauern nochmal sich ein anderes Bild entstehen kann, ganz zart, und sie vor allen Dingen in sich reinfühlen können, was will ich vor allen Dingen. Die Chancen sind auf dem Balkon genau wie im Garten riesig, absolut riesig. Und es bringt nichts, jetzt beispielsweise Fenchel anzubauen, nur weil es da so ein 6er-Dreh Jungpflanzen im Baumarkt gab und man liebt Fenchel gar nicht, sondern ich betone immer total, gärtnere mit Pflanzen, die dir die höchste Freude bringen. Pflanz zum Beispiel auch einen Apfelbaum. Jeder sollte einen Baum pflanzen, geht super gut im Kübel. Und nehm eben Pflanzen, die dir Freude bringen und die auch möglichst Tieren nützen. Weil diese Kombination, also ich erlebe immer wieder, dass Balkonbesitzer schon froh sind über Tomaten, auch über Erdbeeren, finden sie alles toll. Aber wenn dann mal ein Taubenschwänzchen kommt oder wenn die blauschwarze Holzbiene kommt oder der blauschwarze Grillenjäger oder ein Tagfrauenauge oder eben das Rotkehlchen kommt, da sind die tierisch beglückt und davon erzählen die ganz anders. Da merkt man, dass die berührt sind, dass sie das fast gar nicht glauben können, was passiert, weil es ist ja nur ein Balkon, ein nur Balkon in einer Großstadt, dann noch im 6. Stock, im 8. Stock, trotzdem kommen die Tiere hoch und die kommen einfach nur hoch, weil man begrünt hat und etwas mehr begrünt als Geranien. Und das bringt den Leuten Freude und das möchte ich über Bilder zeigen. Und aber bei jeder Veranstaltung sollen die Leute mit den Händen in die Erde. Unbedingt, weil dieser Erdkontakt bzw. Substratkontakt, das macht was mit uns.
Du hast eben ja schön bildlich gesprochen mit dem Bierkasten auf dem Balkon und mit dem Wäscheständer auf dem Balkon und dann vielleicht noch daneben eine Tomate und dann war es das. Wenn wir mal auf deinen Balkon schauen, dann sieht man ja schon im Netz, sieht er ein bisschen anders aus. Man kennt, also so wie du das eben beschrieben hast, das ist ja eigentlich so, man hat auf dem Balkon Platz und irgendwo ist eine Pflanze. Und bei dir ist es eigentlich genau andersrum. Bei dir sind überall Pflanzen und wenn man Glück hat, hat man noch ein bisschen Platz. Kannst du mal beschreiben oder so ein bisschen aufzählen, was bei dir auf dem Balkon alles möglich ist? Also wahrscheinlich auch Tomaten, aber außerhalb, also abgesehen von der Tomate, weil ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Aber was wächst bei dir noch so auf dem Balkon, wo du sagst, das glaubt man nicht unbedingt? Also Apfelbaum hast du schon genannt. Was gibt es da noch?
Also auf meiner Westseite, da ist mir am liebsten so eine Ecke mit Aronia-Beeren. Aronia-Beeren finde ich super, weil es ein Wildgehölz ist. Die sind halt robust. Die haben eine tolle Blüte, wo Wildbienen rangehen. Die haben tolle Beeren. Das sind Gesundheitsbeeren. Die haben Antizyane drin. Also die werden so schön schwarz-lila, heißen auch Apfelbeeren. Inzwischen wissen auch meine Vögel, dass die sehr gut schmecken. Die ersten Jahre wussten sie das nicht. Das ist immer voll spannend zu merken, dass es manchmal ein bisschen dauert, bis die Tiere das mitbekommen. Diese Ecke mag ich, weil sich da die Sperlinge sammeln. Wir haben in Berlin noch einen hohen Bestand an Haussperlingen, weil wir eine unordentliche Stadt sind. Im Gegensatz zu München und Hamburg, die haben ehrlich gesagt in der Innenstadt haben die keine Haussperlinge mehr. Das ist sowas von erschreckend, weil Sperlinge brauchen den Männchen. Das sind Kulturfolger und wenn es halt zu aufgeräumt ist, dann finden die keine Nistmöglichkeiten mehr. Und diese Sperlinge, die sind ja immer als Trupp unterwegs. Die freuen sich eben über so eine Hecken, wo sie dann sitzen können und schnacken können und ja, und wenn ich halt auf diese Westseite gehe, dann erlebe ich ganz häufig, dass die Sperlingshorde dann aus dieser Aronia-Ecke wegfliegt und es gefällt mir. Und diese Aronia-Ecke ist unterpflanzt mit Polsterglockenblumen, was ich super schön finde. Wenn eben der Boden bedeckt ist, dann sind dort auch noch kugelköpfiger Lauch. Den mag ich einfach auch sehr, weil er so schön zart ist und insektenfreundlich und Sauerampfer ist dort noch und diese weiße Lichtnelke, die ist auch dort in der Ecke. Und daneben habe ich dann schon ein ganz schmales Vertikalbeet. Das ist eine Extra-Anfertigung, weil mein Balkon nur 60 cm breit ist, von der Hauswand bis zur Brüstung. Und dieses Spezialvertikalbeet, wo unten auch der Wassertrog drin ist, hat halt 58 cm. Und auf diesem Trog, auf der Klappe, kann ich sitzen und kann dann so über den 5 Meter langen Balkon gucken. Das finde ich einfach super cool, weil ich dort, weil es eben enger ist, mich relativ gut verstecken kann und beobachten kann. Und dort ist es kühler in dieser Ecke. Und dort habe ich auch noch Säulenapfelbäume auf diesem Balkon. Und noch ein Vertikalbeet und noch ein Vertikalbeet. Und in diesen Mörteltrögen außerhalb der Brüstung, da ist so ein Podest und da kann ich mit Spanngurten, kann ich da diese großen Mörteltuppen super gut festmachen. Also das ist ganz wichtig, dass wir die Nachbarn nicht belästigen, dass nichts runterknallt. Und da wächst zum Beispiel das echte Herzgespann, das ist meine Lieblingspflanze, weil die auch wieder hochwachsend ist, halt mehr Schatten bringt, weil die ein Dauerblüher ist, weil die Hummeln und Pelzbienen und andere fördert, weil das eine Heilpflanze ist. Herzgespann, gut fürs Herz, die wirkt entstressend. Ich finde, sowas brauchen wir, ich brauche sowas. Die blüht den ganzen Sommer, nicht üppig, aber sie blüht weiß-rosa. Ich finde die entzückend. Und auf diesem Balkon habe ich auch noch Wiesensalbei, den mag ich total. Ein Seidelbast, einen gewöhnlichen Seidelbast, den hat auch nicht jeder im Kübel. Ist ein bisschen, ja okay, kann man machen. Hat halt eine sehr frühe Blüte und eine echte Meisterwurz. Muss man auch nicht unbedingt im Kübel haben. Bärlauch, Herbstastern. Es ist viel da. Und vor allen Dingen auch den chinesischen Lauch. Ich mag Schnittknoblauch und ich mag chinesischen Lauch. Der kommt bei mir mit super wenig Gießen zurecht und der hat eine schöne Silhouette im Winter und da gehen viele Wildbienen ran und der versamt sich super gut von alleine, sodass der auch in anderen Töpfen ist und der erweist sich bei mir als sehr pflegeleicht und den habe ich 15 Jahre im Kübel, ohne dass ich da sonderlich was mache. Anderes hält nicht so lang, aber der kommt super gut zurecht.
Wenn du das so erzählst, dann merkt man ja auch, was du für eine Leidenschaft für die Pflanzen hast und für die verschiedenen Pflanzen. Und trotzdem bleibst du auf deinem begrenzten Raum, dem Balkon. Und wenn man jetzt mal absieht davon, du hast ja vorhin gesagt, es ist authentischer, wenn du auch selber mit einem Balkon gärtnerst, wenn du das natürlich auch nach außen hin so weitergibst. Aber nichtsdestotrotz, hattest du denn nie den Wunsch, irgendwo mal vielleicht in den Berliner Speckgürtel zu ziehen und da einen Schrebergarten, oder innerhalb von Berlin gibt es natürlich auch irgendeinen Schrebergarten oder zum Beispiel das Elternhaus mit Garten zu nutzen, um einfach auf dem Boden zu gärtnern und einfach mehr Platz zu haben für noch mehr Pflanzen, für größere Vielfalt?
Dadurch, dass halt meine Eltern ihr Haus mit dem großen Garten weiterhin hatten, war ich halt immer im Kontakt mit Garten. Also für mich war vollkommen normal, wenn ich dorthin bin, dass ich halt immer einen Gartenrundgang gemacht habe. Ich liebe Gartenrundgänge. Ich liebe aber vor allen Dingen das Balkongärtnern. Leute, die auf dem Balkon gärtnern, die kennen dieses Gefühl, dass man vielleicht einen größeren Stolz entwickelt auf die eigenen Leistungen. Leistung meine ich jetzt positiv. Es ist schwieriger, kleine Räume zu begrünen, sinnvoll zu begrünen. Es ist schwieriger, Tiere nach oben zu bekommen als im Garten. Es klappt aber. Und das Superschöne ist einfach, dass wir diese Tiere auf Augenhöhe beobachten können. Also wenn wir sitzen oder wenn wir gießen, wenn wir den Balkonrundgang machen, wenn wir irgendwie einfach einen Tee draußen trinken oder Kaffee oder wieder braune Blätter abzuppeln, weil wir jetzt denken, es muss jetzt ordentlich sein, aber das brauchen wir wirklich nicht. Wir sehen vieles eher und schneller und überhaupt im Gegensatz zum Garten, der so weiträumig ist. Also Menschen, die einen Balkon haben, die werden das bestätigen, dass wir viel mehr sehen. Wir sind näher dran, weil die Kästen ja meistens eben nicht auf der Erde sind. Bei mir sind sie auf der Erde. Und es bringt ein ganz anderes Glücksgefühl, weil jeder eigentlich weiß, dass Balkongärtnern schwieriger ist, dass es ein Extremstandort ist. Und wir kennen ja eben, dass die meisten Balkons leer sind. Und wenn dann so ein üppig begrünter Balkon das eigene Werk ist und wir ja dann dort noch was ernten können und wir Tierbesuch haben, dann dürfen wir daraus stolz ziehen. Und vor allen Dingen kommen wir dadurch in dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit, was ich heutzutage total wichtig finde, dass wir wissen, dass wir ganz viel schaffen können, wenn wir das wollen. Ja, und wenn ich in mein Elternhaus zurückziehe, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt alt, würde ich unbedingt meine Vertikalbeete mitnehmen und meine Töpfe. Und mein jüngeren Bruder, der weiß genau, dass ich eigentlich auf das Dach vom Anbau, wir waren drei Geschwister, ein kleines altes Haus, da haben halt meine Eltern noch so einen Anbau gemacht und da ist so ein Schrägdach mit, so ein Zeugs oben drauf, das ist ungenutzt. Und ich möchte natürlich dort einen Balkon rauf haben oder eine Dachterrasse. Das müssen wir mal sehen, ob das noch kommt. Das ist wirklich voll spannend, dass das eigentlich nur Leute verstehen können, die nicht im Garten groß geworden sind, sondern die so balkongeprägt sind wie ich. Das ist zum Beispiel auch so von diesem Anbau von der Küche, ist eine Treppe, die in den Garten führt. Und als wir diese Treppe jetzt neu machen mussten für die neuen Mieter, wollte ich unbedingt dort ein Podest drauf haben. So, wenn man aus der Küche raustritt und bevor man die Treppe runtergeht, dass dort die Möglichkeit besteht, einen kleinen Tisch und zwei Stühle hinzustellen, um von oben in den Garten zu gucken. Und die neuen Mieter sagen, ja, das ist genial. Die nutzen diese Stelle einfach auch total schön. Und es ist wirklich ein anderes Gefühl, von oben auf den Garten zu gucken, auf kleinem Raum zu sitzen, als unten auf der Gartenfläche zu sitzen. Das ist nochmal anders. Ja.
Kann ich absolut nachvollziehen. Allerdings hätte ich jetzt eben, wo du das erzählt hast, zuerst gedacht, statt Tisch und Stühle, sagst du, da kann ein Kräutergarten hin, direkt neben der Küche.
Der hat da auch noch Platz, ein Vertikalbeet und davor der Tisch mit den Stühlen. Haben wir extra etwas größer. Da war mein Bruder so nett und ist da voll drauf eingegangen.
Irgendwo passt ja immer ein Kübelchen.
Ja.
Hin. Wenn du so erzählst, auch über das Balkongärtnern und jetzt haben wir es, sage ich es auch nochmal, ne, diese typische Tomate auf dem Garten oder der Begonienkasten, den jeder kennt, das ist das Übliche. Jetzt geht das bei dir ja sehr viel weiter und gab es das früher auch schon? Also kennst du das auch von vor dir schon? Also hast du das von irgendjemandem gelernt? Oder kann man schon sagen, dass du eine Art Pionierin bist oder ihr, die da auf dem Balkon gärtnern, seid ihr da Pioniere auf dem Gebiet?
Ja, wir sind Pioniere, weil wir uns dafür einsetzen, die Balkons naturnäher zu gestalten. So wie ein Naturgarten haben eben viele von uns einen Naturbalkon. Wir setzen keine Chemie ein, wir wollen keine Pestizide, wir wollen torffreies Substrat haben und wir haben so den Ansatz, es möglichst pflegeleicht zu machen und mit der Natur zu gärtnern. Und damit sind wir durchaus Pioniere. Und es ist voll spannend, als ich 2015 in dieser Krankheitsphase mich dann noch intensiver damit beschäftigt habe, da waren wenig Kenntnisse übers Balkongärtnern. Da gab es kaum naturnah gestaltete Balkons und weil wenige naturnah gestaltet waren und auch keine Vernetzung war, waren auch keine Kenntnisse da, welche Tiere sich einfinden können. Egal ob Vögel oder eben Wildbienen, so von Naturschutzverbänden und anderen Vereinen. Es gab kein Zutrauen, weil keine Erfahrung da waren, zu den Chancen der Balkons und noch weniger zu Fensterbrettern. Also dadurch, dass viele von uns jetzt auch wieder zusätzlich noch auf die Fensterbretter ausweichen, weil eben wie bei mir 10 zusätzliche Balkonkästen ist ein Wahnsinn, ehrlich gesagt, merken wir selber und wir tragen eben diese Kenntnisse auch nach außen durch Vorträge und eben es gibt ja mittlerweile lauter Portale, wo man seine Tierbeobachtung melden kann. Jetzt merken Umweltvereine und andere überhaupt erstmal, wie wichtig die Balkons und die Fensterbretter als Trittsteinbiotope in der Stadt sind, dass die Insekten und die Vögel eben viel kürzere Abstände haben, um Grünräume zu erreichen und welche Tiere und welche spezialisierten Tiere eben auch unsere kleinen Räume nutzen. Das ist ja nicht so, dass wir nur für die Honigbienen da sind oder für die Hummeln. Nein, wir ziehen echt spezialisierte Wildbienen an. Und das ist eine super wichtige Erfahrung und hat eben auch wieder Einfluss auf unseren Stolz und auf unsere Selbstwirksamkeit, obwohl wir nur Balkon sind, beispielsweise mit 2 Quadratmeter oder 3 Quadratmeter. Diejenigen, die eben viele einheimische Wildpflanzen einsetzen und bei der Auswahl der Wildpflanzen nicht nur nach Honigbienen gucken oder nach Generalisten, sondern die Pflanzenauswahl über Natura DB darauf achten, dass wir spezialisierte Wildbienen und spezialisierte Schmetterlinge fördern, eben auch an Blätter für die Schmetterlinge denken, an Raupenfutterpflanzen, dann haben wir mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Glockenblumen-Scherenbienen bei uns zu Besuch, die eben Spezialisten sind und die für ihre Brut unbedingt Pollen von Glockenblumen brauchen. Und das ist eine super wichtige Erfahrung, dass wir da wichtig sind als Trittsteinbiotope und als Bewahrer von vom Aussterben bedrohten spezialisierten Arten. Natürlich sind wir kleine Räume und wir können jetzt nicht so einen riesigen Garten anlegen, wo jetzt beispielsweise nur Natternköpfe sind oder eben ganz viele Herzgespanne. Aber wir können einzelne Exemplare oder 2 Exemplare dranstehen und dann finden sich Spezialisten ein und wir sehen, dass es was Besonderes ist und wir sprechen dann darüber und dieses Sprechen und im eigenen Umfeld wirken, das ist echt Pionierarbeit und darauf sind wir stolz.
Und wie du sagst, es ist ja nicht wichtig, dass es ein großes gibt oder einen großen Garten mit möglichst viel, sondern wichtig ist genauso mindestens, dass es viel kleine gibt. Und da können zum Beispiel die Balkone ja eine große Rolle spielen als Trittsteinbiotope, ne? Dass zum Beispiel die Biene immer ein Stück weiterkommt und sich dadurch auch verbreiten kann. Eigentlich ist das dann ja eine Win-Win-Win-Situation. Also du hast zum einen kannst du gärtnern, obwohl du vielleicht keinen eigenen Garten hast, aber du hast deinen Balkon. Also du kannst dir selber auch Gemüse auf deinem Garten anbauen. Das ist der erste Win. Der zweite Win ist, dass es für dein Wohlbefinden gut ist. Also du hast vielleicht einen beruflichen Ausgleich oder du hast einfach Spaß am Gärtnern. Ist ja egal, es tut dir gut. Und das dritte ist, du tust zum Beispiel den Wildbienen, aber auch anderen Tieren, wie zum Beispiel den Eichhörnchen, was gut ist. Also du bietest irgendwo einen Lebensraum, ein kleines Ökosystem. Und auch wenn es jetzt Richtung Schluss geht, frage ich trotzdem, gibt es auch ein Negativum? Das heißt also, gibt es etwas, wo du gerne auch nach außen sagen würdest, passt bloß auf, wenn ihr das auf dem Balkon macht? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, bloß nicht? Also, dass man Steckrüben auf dem Balkon zieht, ist wahrscheinlich schwierig. Oder dass man da einen 500-Liter-Kübel hinstellt, wird vielleicht statisch ein bisschen schwierig. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, da müsst ihr aufpassen?
Mit der Statik und die Nachbarn nicht belästigen, das sind ganz wichtige Sachen. Aber vor allen Dingen mit den Nachbarn dann auch immer sprechen und ganz lieb mit denen sprechen und warum man das macht, aber nicht aufhören, sondern nur lieb sprechen. Ja, manchmal denke ich, ladet nicht unbedingt die süßen Eichhörnchen ein. Wer Eichhörnchen hat, schafft es dann nicht mehr so richtig, Salat anzubauen, weil die halt wirklich viel zu viel buddeln. Und dadurch, dass die schon so lange hier sind und es sicherlich auch Jungtiere sind, die bei mir auf dem Balkon geboren wurden und die eben das als ihren Balkon ansehen und es eben auch verschiedene Charaktere gibt, nicht bloß bei Menschen, sondern auch bei Eichhörnchen. Manche sind eben Oberbuddler, manche sind vielleicht weniger buddelfreundlich. Das ist manchmal schwierig. Und wenn der Raum begrenzt ist, ein kleiner Balkon, dass man abgrenzt den Bereich, wo man Vögel füttert, zu dem Bereich, wo die Kräuter und Salate stehen. Manchmal, also die Vögel, wir lernen, dass die Vögel sich aber an solche Abgrenzung auch nicht so richtig halten. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Wie geht man dann damit um? Finde ich immer total wichtig, weil da so Denkprozesse bei jedem stattfinden. Es ist mein Balkon, ich teile den jetzt schon mit Tieren, aber wieso picken die eben jetzt einfach auch noch in meinen Kräutern und rennen da auch noch rum und holen sich einen Blattlaus oder so? Da passiert einfach was und es ist immer eine Auseinandersetzung mit der Natur, was für mich das Wertvollste ist beim Balkongärtnern, dass wir so als Großstädter, die eben häufig nicht naturnah aufgewachsen sind, auch von ihren Eltern nicht geprägt wurden, mit so einem großen Garten wie ich und nicht so ein Glück hatten wie ich. Aber diese Auseinandersetzung, diese Gedanken dazu, die sind total wichtig. Und ja, Bereiche versuchen zu bilden, finde ich als Tipp gut. Und die einfachste Variante zu begrünen ist einfach, kein Salat zu machen. Oder nur Salat für den Kohlweißling, ist auch nicht verkehrt. Dass wir eben wirklich nur begrünen für Tiere und für uns, dass es für unser Auge wohlfühlend ist. Und dass wir eben die Pflanzen so setzen, dass wir einen Einfluss aufs Mikroklima haben. Dass es eben an einem sonnigen Tag aushaltbar ist, draußen zu sitzen. Das ist nämlich die Chance von unseren Balkons, von intensiver Begrünung, dass wir durch viele üppige Pflanzen draußen sitzen können, obwohl es immer heißer wird. Und da ist jede einzelne Pflanze wichtig.
Zum Schluss habe ich immer noch zwei Fragen. Meine erste Frage, ich zähle nochmal auf. Wir haben den Bio-Balkon-Kongress, wir haben die Balkonschule, die mit der Klimaterrasse. Du hast zwei Bücher geschrieben, nebenbei bist du auch noch Mutter. Dann bekommst du Podcast-Anfragen, dann musst du Social Media bedienen, dann hast du den eigenen Balkon und die Balkonkästen und du hast das Ganze mal gestartet, weil du in einem Burnout warst. Hast du heute manchmal Sorge, dass du wieder in so eine Ausnahmesituation kommen könntest, weil du dich ja auch sehr mit diesen Themen beschäftigst beziehungsweise sehr viel dafür arbeitest? Und wenn ja, wie schützt du dich davor?
Schöne Frage. Ich glaube, dass es total wichtig ist, was ich eben jetzt im Mittelalter nochmal gefunden habe, dass ich mich mit der Sache beschäftigen darf, die mich als Kind und Jugendlicher schon immer gefesselt hat, dass ich jetzt wieder mich mit dem beschäftigen darf, was schon immer mein Interesse war, dieses etwas machen, was die eigene Berufung ist, was man total gerne macht. Für mich habe ich verstanden, dass jeder Körper Warnsignale aussendet, die man lesen, hören, spüren sollte und dann was verändern sollte. Es kommt ja nichts von sofort, sondern es gibt immer Signale, die zu spüren und einzuordnen ist wichtig. Ich helfe mir, dass ich nicht viele Pausen mache, aber wenige und die kann ich total genießen. Also ich bin schon immer eine Genießerin und ich kann während des Arbeitens, ich sitze nicht mehr am Schreibtisch, sondern auf dem Sofa und Ich gucke während des Arbeitens raus auf meinen Balkon, merke immer super schnell, irgendwie über die Lichtveränderungen sind Vögel draußen, sind Eichhörnchen. Und diese kurzen Momente, die geben mir so ein Glücksgefühl, dass das mir total weiterhilft und ich dann wieder super gut arbeiten kann. Für mich ist wichtig, dass ich in die Sauna gehen kann und Massage einmal in der Woche. Das ist totaler Luxus. Aber ich habe entschieden, dass das für mich gut ist, um etwas für mich zu tun. Und ich habe schon immer Kultur gerne gehabt. Ich gehe halt im Gegensatz zu früher, nehme ich mir jetzt regelmäßig die Zeit, um ins Kino zu gehen, ins Theater, Ballett, mal ins Museum, halt neue Sachen zu entdecken, wofür mich für mich jetzt auch dieser Campus von Atelier ganz gut ist, weil in diesen Filmhallen auch wirklich super spannende Veranstaltungen sind und im Sommer gibt es da Open-Air-Kino. Also ich habe gemerkt, das habe ich in meiner Jugend auch immer ganz viel gemacht und junger Erwachsener, dass ich super viel im Theater war und immer so was Neues entdecken wollte. Und ich nehme mir die Zeit, die fehlt mir dann, aber ich habe dadurch viel mehr Energie und kann dann leichter arbeiten, weil ich mehr im Flow bin, dadurch, dass ich wieder schöne Erlebnisse hatte. Und für mich ist heutzutage total wichtig zu erkennen und zu wissen und danach zu handeln, wie wichtig Pausen sind, um dann besser, schneller, effektiver und lustvoller zu arbeiten, leichter zu arbeiten. Also dieses mit Leichtigkeit agieren, das ist so ein Motto geworden, mit Leichtigkeit alles. Also und auch so, wenn sich irgendwo Schwierigkeiten auftun, ziehe ich mich viel lieber zurück und denke, ja, machen wir mal später wieder einen Anlauf, vielleicht geht es dann richtig leicht, als sich so doll festzubeißen.
Meine letzte Frage. Stell dir vor, du könntest dir von irgendwo auf der Welt eine Pflanze aussuchen und du hättest die Garantie, dass sie bei dir auf dem Balkon gedeiht. Welche Pflanze wäre das?
Oh, ich hatte deinen Podcast noch nie gehört, deswegen weiß ich die Frage nicht und bin jetzt vollkommen unvorbereitet. Das ist jetzt aber spannend. Also sagen wir mal so, im Moment bin ich angefixt von Mini-Kiwis, auch sogenannten Trauben-Kiwis. Ich träume davon, Mini-Kiwis sogar auf dem Fensterbrett im Balkonkasten zu halten. Und das ist jetzt so ehrlich gesagt schon eine Challenge, das öffentlich zu verkünden. Aber ich hatte da im September beim Gehölzkongress ein Interview mit Richard Hamann von Kiwiri, der züchtet wie sein Großvater Mini-Kiwis und auch normale Kiwis. Und der hat so im Beisatz gesagt, dass er halt mal ein Foto gesehen hat von einem Balkonkasten, wie da durch Schnittmaßnahmen die Mini-Kiwi total kompakt gewachsen ist und über voll war mit Früchten. Und davon träume ich gerade.
Dann nehmen wir die Mini-Kiwi.
Das ist jetzt aber eine Challenge.
Da musst du durch. Birgit, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und hiermit überlasse ich dir das Mikrofon für ein paar abschließende Worte. Vielen Dank.
Auch das ist jetzt überraschend, weil das hast du mir im Vorgespräch nicht gesagt. Also ich möchte mich bedanken bei dir, Jens. Du hast eine vorzügliche Art zu fragen, gefällt mir total gut. Danke dafür, danke für die Chance. Danke, dass es andere Fragen waren als die, die ich häufiger gestellt bekomme. Und was ich gewöhnlich zum Schluss immer sage und was für mich total wichtig ist, dass wir nach Freudegärtnern Pflanzen raussuchen, die uns die größte Freude bringen. Möglichst größtmögliche Pflanzgefäße, weil das dadurch viel einfacher ist. Und mein Lieblingsspruch ist, jeder Meter zählt. Von dem bin ich überzeugt, jeder Meter zählt. Danke Jens, danke fürs Zuhören.
Danke, mach's gut.
Auf Wiedersehen, danke.
Das war Birgit vom Bio-Balkon. Alle wichtigen Links zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung und oder einen Kommentar zu dieser Folge abgebt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts und schreibt mir auch gerne bei Fragen, Wünschen oder Anregungen. War dies die erste Folge, die ihr entdeckt habt, dann hört doch gerne auch die anderen. Ich spreche immer mit Garten-, Natur- und umweltbegeisterten Menschen. Mich findet ihr auch auf Instagram oder auf meinem Blog. Dort erfahrt ihr immer alles Neue zum Podcast oder zu meinem eigenen Garten. Und jetzt heißt es erstmal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.